NDR Kultur à la carte.
Mit Martina Kothe und heute ist der Meeresbiologe und Autor Fabian Ritter zu Gast. Herzlich willkommen.
Schönen guten Tag.
Fabian Ritter, Wir Wale heißt ein Buch, das Sie geschrieben haben. Das ist in diesem Jahr erschienen, bei Penguin rausgekommen. Und es ist eine ganz ungewöhnliche Sicht auf diese wunderbaren, großen, vielfältigen Tiere. Denn sie haben sich, obgleich sie Wissenschaftler sind, dazu entschieden, aus der Walperspektive zu schreiben. Genau. Erstmal, warum war es wichtig, nach 30 Jahren, die Sie mittlerweile in dem Metier arbeiten, das alles in eine Buchform zu bannen? Und wie kam dann diese Form überhaupt zustande?
Also geboren ist das im Grunde aus den Begegnungen, die ich mit Walen und Delfinen erleben durfte und auch immer wieder erlebe. In Momenten, wo die Delfine oder Wale sich zugewandt zeigen den Menschen. Und das passiert relativ häufig. Sei es, dass sie in der Bugwelle von Schiffen sich treiben lassen, dass sie den Kopf aus dem Wasser stecken oder sich einfach tatsächlich mit den Menschen beschäftigen. Da fragt man sich oft, wer beobachtet denn hier eigentlich gerade wen? Und das ist so die Ursprungsfrage gewesen. Und daraus wurde dann die Frage, wie erleben Wale und Delfine die Welt und auch uns? Weil sie natürlich mit uns umgehen müssen, auch unter uns leiden. Und wie sieht die Welt aus der Sicht dieser faszinierenden Wesen? Das war dann letztlich die Geburtsstunde der Idee zum Buch.
War das schwierig, in diese Erzählform einzutauchen?
Ich habe es unterschätzt. Ja, ich dachte, es wäre einfacher und es war eine ziemliche Reise. Im Umgang mit der Sprache natürlich, vor allem mit den Begrifflichkeiten, die natürlich aus unserer menschlichen Welt kommen und immer die Frage, was können Delfine und Wale wissen von unserer Welt und über uns? Und da wird es dann knifflig teilweise und ich wollte halt den Fehler vermeiden, zu sehr ins Anthropomorphische zu gehen, zu sehr zu vermenschlichen, das alles so rosarote Delfinbrille aufsetzen. Das liegt mir eigentlich fremd und doch ist es so, dass da so große Ähnlichkeiten und so viele Sachen sind, die an uns erinnern. Aber ja, das sprachlich, literarisch umzusetzen, war eine große Herausforderung. Und da habe ich auch die eine oder andere Kehrtwende oder einen Strich dann gezogen und dann nochmal ein bisschen neu angefangen und neu überdacht. Und ja, es war ein spannendes Unterfangen.
Es ist ein Buch, das einen komplett in die Welt der Wale und Delfine zieht. Und fast hat man das Gefühl, man sitzt im Meer in diesem Buch und schaut an Land und schaut dem Homo sapiens zu. Und man lernt sehr viel über sich selbst interessanterweise, indem man über Wale und Delfine liest. Bevor wir richtig eintauchen in die Materie, möchte ich ganz kurz noch einen Schritt zurückgehen. Sie sind Jahrgang 1967, sind in Hannover geboren, genau. In Baden-Württemberg aufgewachsen und haben in Bremen studiert.
Ja, richtig.
Biologie und damals schon die Liebe zum Meer oder ist das was, das sich im Laufe des Studiums dann rauskristallisiert hat?
Also die Liebe zum Meer, die war ganz, ganz früh da. Noch in der Schulzeit, wahrscheinlich sogar noch vorher. In den 70er Jahren sind wir, wie das damals dann so üblich war, mit dem VW Käfer nach Italien gefahren und auf die Insel Elba. Und die hat sich dann als unser Feriendomizil für viele Jahre entpuppt oder entwickelt. Und da war ich so viel am und im Meer, dass das sozusagen tief in mich gesunken ist. Die Begeisterung für Delfine und Wale, die kam dann auf eine, man könnte fast sagen, so ein bisschen magische Art und Weise, weil ich begann irgendwann dann in der Jugend, ich glaube, das war so in der Pubertätszeit, von Delfinen zu träumen. Und das waren wiederholte Träume, die mich sehr berührt haben. Und die kamen so ein bisschen aus dem Blauen, könnte man sagen. Mhm. Und weil vorher, ich war jetzt nicht derjenige, der die Walbilder oder Delfinposter an seiner Wand hängen hatte. Aber das war so deutlich, dass ich daraufhin mir Bücher geschnappt habe, mir Filme angeguckt habe. Nicht mal so sehr Flipper, der damals auch über den Bildschirm lief. Und so verfestigte sich und verstetigte sich dann auch meine große Begeisterung für diese Wesen.
Wissen Sie noch, was Sie geträumt haben?
Das war ein wiederkehrendes Motiv, dass ich mit Delfinen im Wasser war und ein tiefes Gefühl der Liebe auf beiden Seiten. Also es war wirklich, ich bin da aufgewacht und kam buchstäblich aus einer anderen Welt zurück Und ja, vielleicht ist es tatsächlich so, dass die Delfine mich in ihr Leben oder in mein Leben gerufen haben. Ich kann das bis heute rational sowieso nicht erklären. Aber es war der Antriebsmoment, der mich auch heute noch am Laufen hält.
Sie haben aber auch Musik mitgebracht für diese Stunde und da wollen wir jetzt mal reinhören. Und zwar die erste Musik von Sarah Lesch und Henry Schwegler und zwar den Titel Testament. Was hat's mit dem Titel auf sich?
Ich finde das ein faszinierendes Lied, das auch so einen aufrüttelnden Charakter hat, weil es geht um die Erziehung der jungen Menschen und wie das oft schiefgehen kann und woran das liegt. Und die nächste Generation zu erreichen, ohne dass sie überbordet wird mit dem ganzen Elend, das auf der Welt auch stattfindet, sondern in einer positiven Art und Weise. Dazu fühle ich mich angeregt durch den Text des Liedes auch. Und nebenher ist es einfach ein toller Song.
Auch du warst mal ein Kind und auch ich war mal klein und auch uns haben sie was erzählt. Und dann macht man das alles und versucht so zu sein und dann merkt man, dass einem was fehlt. Und dann verlernt man sich richtig zu spüren und man flüchtet sich in Kunst oder Konsum. Und während ihr fleißig Pläne macht, lachen die Götter sich krumm. Lasst eure Kinder mal was dazu sagen, hört ihnen richtig zu. Die spüren sich noch, die haben Feeling für die Welt, die sind klüger als ich und du. Und denkt dran, bevor ihr antwortet, ihr seid auch nur verletzte Kinder. Am Ende gibt's wieder ganz neue Symptome und ihr wart die Erfinder. Und dann sagt ihnen wieder, wie's richtig geht, werd erwachsen und bist du naiv. Predigt Formeln, lasst alles in Hefte schreiben, die Götter lachen sich schief. Schönschrift und Lehrpläne und dass sie die Bleistifte spitzen. Zeigt ihnen Bilder von Eichenblättern, während sie drinnen an Tischen sitzen. Und dann ackern und büffeln und wieder auskotzen und am Nachmittag RTL 2. Am Wochenende geht's was Schönes kaufen, fertig ist der Einheitsbrei. Und jeder, der sich nicht anpasst, wird zum Problemkind erklärt und jede, die zu lebhaft ist, kriegt eine Pille, damit sie nicht stört. Und damit betrügt ihr euch selber, denn kein Kind ist ein Problem. Und all die Freigeister, all die Schulschwänzer, nur Symptomträger im System. Doch bedenkt, wenn ihr so hart urteilt, ihr seid auch nur gefangene Geister. Der Unmut wird immer und die Lehrer schreien sich heiser. Empört euch, dass Hänschen nicht ist, was er sein soll, sondern nur, wer er nun mal ist. Die Götter pullern sich ein vor Lachen und ihr denkt, dass ihr was wisst. Und wenn Hänschen dann Hans ist, der eigene Kinder hat, denen er was erzählt, Tanz und Kunst und ihr vielleicht auch, dass wieder irgendwas fehlt. Ihr habt Wünsche und Träume und rennt damit ständig an imaginäre Wände. Und jeder Wunsch, den ihr euch erfüllt, der ist dann halt auch zu Ende. Geht ihr nur mal hoch in für erfundene Zahlen und wartet, bis die Burnouts kommen. Schmeißt euer Geld für Plastik raus, um ein kleines Glück zu bekommen. Beste aus Cerealien und Milch, noch ein Carport und noch ein Kredit. Und alle finden's scheiße, aber alle machen sie mit. Und alle finden's scheiße, aber alle machen sie mit. Ihr Klugscheißert und kauft trotzdem. Und die Werbung verkauft euch für dumm. Und dann sitzt ihr vor euren Flachbildfernsehern und meckert auf den Konsum. Wenn ihr das Welt nennt, bin ich gern weltfremd. Die Götter lachen sich krumm. Wenn ihr das Welt nennt, bin ich gern weltfremd. Die Götter lachen sich krumm. Traumverkäufer, Symptomdesigner. Merkt ihr noch, was passiert? Wer hat euch das Land und das Wasser geschenkt, das ihr jetzt privatisiert? Ihr Heuchler, ihr Lügner, ihr Rattenfänger, ihr Wertpapierverkäufer. Man hat euch Geist und Gefühl gegeben und doch seid ihr nur Mitläufer. Ihr großen, vernarbten, hilflosen Riesen, ihr wart doch auch mal klein. Und jemand hat euch mit Schweigen gestraft und ließ euch darin allein. Und jetzt hört ihr nicht nur die Götter nicht lachen, ihr hört auch die Kinder nicht weinen. Und sagt ihnen weiter, es würde nicht wehtun, ohne es so zu meinen. Macht ihr ruhig Pläne, ich stehe am Rand, ich sehe euch und ich bin nicht allein. Hinter mir stehen mehr und mehr Weltfremde, die passen auch nicht hinein. Und jetzt wartet nicht auf ein versöhnliches Ende, den Gefallen tue ich euch nicht. Kein Augenzwinkern, keine milde Pointe, die das Unwohlsein widerbricht. Irgendwann werden die Götter nicht mehr lachen und falls es mich dann nicht mehr gibt, hinterlasse ich ein Kind, was sich selbst gehört und dies unhandliche Lied.
NDR Kultur à la carte, das war Sarah Lisch und Henry Schwiegler mit dem Titel Testament. Und mitgebracht hat uns diese Musik unser heutiger Gast, der Meeresbiologe Fabian Ritter. Und wir sprechen, Fabian Ritter, über ihr Buch Wir Wale. Das stand bis vor kurzem sogar auf der Longlist für das Wissenschaftsbuch des Jahres 2026. Erfährt also viel Resonanz. Trotz oder vielleicht gerade wegen der ungewöhnlichen Herangehensweise. Es sei aber natürlich nicht verschwiegen, dass alles oder fast alles, bis auf einige Mutmaßungen, die Sie dann anstellen, auf einem ganz soliden wissenschaftlichen Fundament steht. Denn seit, ich glaube, 30 Jahren forschen Sie über Wale.
Ja, so plus minus. Ich nenne es Science-Based Fiction. Denn es hat natürlich die fantastische und fantasievolle Komponente, sich in die Wale und Delfine reinzuversetzen. Und das ist natürlich ein Gedankenexperiment. Aber nichts von dem, was ich schreibe, ist aus dem Blauen gegriffen, sondern basiert auf wissenschaftlichen Arbeiten, auch Anekdoten, eigenen Erfahrungen natürlich. Und ist sozusagen gegengecheckt. Ich habe mir große Mühe gegeben, die wissenschaftliche Literatur durchzuarbeiten und sie auch hoffentlich repräsentativ darzustellen in allgemein verständlicher Delfin- und Walsprache.
Und es gibt ein ausführliches Glossar am Ende und man kann also ganz viel weiterlesen, wenn man das möchte. Ich möchte auf eine Besonderheit zu sprechen kommen, die die Welt von Walen und Delfinen prägt. Wie unsere Welt durch den optischen Sinn geprägt ist, ist deren Welt geprägt durch den Hörsinn, durch den Klang. Und Sie haben uns ein paar Beispiele mitgebracht, wie sich das anhört. Wollen wir gleich mal reinhören? Wir hören die Laute eines Pilotwals. Fabian Ritter, was genau hören wir hier? Es sind verschiedene Ebenen an Klang, die sich überlagern, aber die kommen nicht von einem Tier alleine, oder?
Genau, nee, es handelt sich um eine Gruppe von Grindwalen und die leben in ganz strengen Familienverbänden und man hört mehrere Tiere und die zwei großen Geräuschklassen, würde man sagen, ist einerseits diese Klicks. Auch ganz schnell nacheinander. Man macht das so ein Zzzz. Und die Pfiffe, die in dem Fall von Grindwalen auch deutlich in unseren Hörbereich fallen, was bei vielen anderen Delfinen, die Grindwale gehören auch zu den Delfinen, ganz stark und vornehmlich in den Ultraschallbereich reicht. Also da, wo wir nichts mehr hören. Und genau, wie Sie gesagt haben, Delfine und Wale leben in einer Welt des Schalls. Und in diesen Klicks, in diesen Pfiffen, in den Gesängen der Buckelwale, da steckt das ganze Leben drin. Also das fängt bei Orientierung an, Kommunikation, Sozialverhalten, Individualität auch. Jeder Grindwal hat quasi eine eigene Stimme, die Familien
und
haben.
Und eigenen Namen auch, ne?
Bei den Grindwalen ist das noch nicht nachgewiesen, aber bei anderen Arten, dass sie sich tatsächlich über einen sogenannten Signaturpfiff kenntlich machen und sich sozusagen selber einen Namen geben. Und insofern ist das ist ganz wichtig, wenn man in hochkomplexen sozialen Strukturen lebt und wissen muss, wer ist da gerade mit mir, mit wem gehe ich jetzt auf Jagd, wer beschützt mich hier gerade und wen kann ich beschützen. Da muss man wissen, wer ist da um einen rum und dann helfen Namen sozusagen, aber bei den Grindwalen ist es auch so, da haben die Familien eigene Dialekte. Also da spricht jede Familie so ein bisschen ihren Slang, würde man sagen. Und das ist für sie die Identifikation, das ist meine Gruppe und für die anderen Gruppen natürlich auch. Das sind die anderen, zu denen gehöre ich, zu denen habe ich die und die Beziehung. Und so ein Grindwalleben ist ja auch extrem lang. Also die Individuen stehen sich da über Jahrzehnte bei und müssen ständig wissen, wer ist um mich rum, sind die anderen da, um das Überleben sozusagen zu sichern und zu garantieren, dass es allen gut geht.
Wenn Sie sagen, man weiß heute, dass es Dialekte gibt, man weiß, dass da Kommunikation stattfindet, wie weit ist man denn in der Entschlüsselung dessen, was da kommuniziert wird?
Man kann relativ genau sagen, welche Art von Tönen und Geräuschen Wale von sich geben, je nachdem, mit was sie sich beschäftigen. Also Jagd hört sich anders an als Paarungsverhalten, wieder anders als Ruheverhalten oder Wanderung. Und es gibt auch einige Rufe, die kann man bei Delfinen ganz gut zuordnen. Einen sogenannten Contact Call, das wäre so eine Art Hallo, woraufhin sich andere dem Rufer hinwenden oder zu ihm hinschwimmen. Also ne, Hallo, komm mal her, sowas. Deutliche Rufe, die bestimmte Verhaltensweisen wie Sprünge zum Beispiel ankündigen. Dann andere, die der Reglementierung und der Zurechtweisung von Jungen dienen, wenn die mal zu sehr ausgebüxt sind oder sich zu frech verhalten. Also in Einzelfällen kann man relativ gut sagen, was geht da gerade vor sich. Aber wir sind weit davon entfernt, die sogenannte Sprache der Wale und Delfine zu entschlüsseln. Und das ist eben auch eine ganz faszinierende Geschichte, diese Zugewandtheit, Neugier, das sich mit dem Menschen beschäftigen. Das rührt, glaube ich, auch aus einem Gemüt des Mitgefühls auf seitens der Wale und Delfine her. Und sie retten ja auch Menschen aus Schiffbrüchigkeit oder wenn sie von Haien angegriffen werden. Das passiert ja auf unserer Seite auch. Wir kümmern uns ja auch um gestrandete Wale oder Delfine oder schneiden die aus Netzen raus, wenn sie sich da drin verfangen haben. Und auf der Ebene kann man sich auch begegnen. Und das passiert eben fast automatisch, wenn sich Delfine Booten nähern, dann steigt die Laune an Bord bei den Menschen um ein paar hundert Prozent. Es wirkt total und direkt, aber eben nicht auf der kognitiv-rationalen Ebene, sondern ganz auf der emotionalen Ebene. Und das ist, glaube ich, auch eine Ebene, wo man mit der Natur sprechen kann in einer Art und Weise.
Fabian Ritter, wir hören eine weitere Musik, die Sie mitgebracht haben, und zwar den Titel Rettet die Wale von Markus Haffner. Was hat es mit dem Song auf sich?
Einfach der Titel.
Dachte ich mir.
Wale und stürzt das System und trennt euren Müll, denn viel Mist ist nicht schön. Vergeudet eure Jugend und sagt nicht Neger und nicht Tusch. Und seid ihr eures Lebens müde, legt Hand an euch und macht Schluss. Bittet selten um Verzeihung und füttert Tauben im Park und lasst den Kindern ihre Meinung. früher ab und nehmt euch an den Händen und macht Liebe jeden Tag und rettet die Wale.
NDR Kultur à la carte, rettet die Wale, hieß dieser Titel, komponiert von Markus Haffner. Und mitgebracht hat ihn Fabian Ritter, der Meeresbiologe und Walforscher, ist heute zu Gast in dieser Stunde und wir sprechen über ihr Buch Wir Wale. Nun haben wir eben schon einen Einblick in die Kommunikation dieser wunderbaren Säugetiere bekommen. Die Wale und Delfine sind auf so viele unterschiedliche Weisen merkwürdig und denkwürdig. Als allererstes sind es Säugetiere. Sie sind Warmblüter, lebendgebärend. Sie müssen atmen, leben aber im Meer. Und wenn man beobachtet und dann versucht zu kategorisieren, was wir Menschen ja gerne tun, einzuordnen, wie ist eine andere Spezies geartet, wie kommuniziert sie, dann kommt sehr schnell die Frage danach, wie intelligent ist sie. Wale und Delfine haben große Gehirne. Also wenn man jetzt mal nach Masse ginge, würde man denken, die müssen wahnsinnig schlau sein. Und sie haben ein Sozialverhalten, was unserem nicht unähnlich ist. Sie haben ein, das fand ich sehr, sehr interessant in dem Buch, ein Wir-Gefühl. Das heißt ja auch Wir-Wale. Und dieses Denken in der Gruppe ist, glaube ich, etwas ganz Spezifisches, was auch mit einer gewissen Achtsamkeit, einem Aufeinanderachten zu tun hat.
Ja, Wale und Delfine leben in einem offenen Lebensraum, wo Gefahren aus jeder Lage und Richtung kommen kann, jederzeit. Und deswegen ist es fast eine Notwendigkeit, in Gruppen zu leben. Gerade wenn man so langlebig ist, wenn man nur wenige Nachkommen bekommt, dann ist es höchstes Gebot, die Nachkommen gut zu umsorgen und das auch lange zu tun und einzubetten in ein soziales System, wo jeder für den anderen da ist. Und dieses Eigenbewusstsein, was wir bei uns Menschen auch als die Entwicklung schlechthin, sich über sich selbst Gedanken machen können und zu reflektieren. Das ist nicht möglicherweise nicht vielen Wesen gegeben, aber Wale und Delfine gehören eindeutig dazu. Aber ich argumentiere, dass das Eigenbewusstsein nicht so sehr am Ich orientiert ist, an der eigenen Person, der eigenen Individualität, sondern so wie bei uns, ne, sondern ganz stark am Wir, weil sie sich als Individuen eingebettet fühlen in eine Gruppe, auf die sie auf Gedeih und Verderb angewiesen sind und die einen unterstützt, einen trägt, einen unterhält und insofern das Ich genauso ausmacht wie das Wir. Und insofern, da an der Stelle können wir, glaube ich, noch eine ganze Menge lernen von diesen wunderbaren Wesen.
Was ich auch spannend fand, war, dass es oft die Walfrauen sind, die Gruppen anführen und nicht selten sogar die Großmütter. Darüber gab es jetzt in den letzten Jahren viel Forschung mit dem Hintergrund, warum haben wir überhaupt Großmütter? Warum sind die wichtig für eine Gruppe? Und in den Walgruppen scheinen die eine ganz führende Rolle zu spielen.
Genau, da sind wir wieder bei den Grindwalen. Das sind Paradebeispiele für diese Matrilinearität. Auch die Orcas, die Schwertwale, ganz eng verwandt mit den Grindwalen. Die machen das genauso. Und es sind tatsächlich die alten Weibchen, die alten Grindwalfrauen und Orca-Frauen, die Gruppen anleiten. Und warum tun sie das? Weil sie die meiste Erfahrung haben. Ganz große Parallele zu Elefanten, wo wir ein ähnliches Sozialsystem haben. Auch dort sind es die alten Damen, die wissen, wo es lang geht. Im Falle der Grindwale die Wanderwege zu kennen, die Unterwasserlandschaften, genau wissen, in welche Tiefe muss ich wann vordringen, um da die meisten Kalmare zu bekommen. Wie zieht man Jungtiere und Babys auf? Wie beschützt man sich gegenseitig? Das sind Erfahrungen, die wichtig sind und natürlich von einer Generation zur nächsten weitergegeben werden. Und die Grindwalgruppen bestehen üblicherweise aus mindestens 2 oder 3 oder manchmal auch 4 Generationen. Da sind die Kleinsten immer mit den Ältesten und den Größten zusammen. Und die lernen von Beginn an, was es heißt, ein Grindwal zu sein oder eine Grindwalin. Und da ist die Erfahrung und das Wissen und auch die Weisheit von den älteren Damen das entscheidende Element.
Fabian Ritter, Sie haben uns eine weitere Musik mitgebracht und das ist eine sehr besondere von der Meeresbiologin, Bioakustikerin und Musikerin Sarah Nixitsch. Und wir hören Canticum Megapterae Theme 7. Was ist das für Musik?
Der Titel sagt es schon ein bisschen, der Gesang von Buckelwalen ist da eingewebt in elektronische Klänge. Und damit verbindet Sarah, eine Kollegin von und Freundin von mir, eben ihre wissenschaftliche Arbeit, weil sie mit Buckelwalen eben auch die erforscht, mit dem musikalisch-kreativen. Und das ist ihr, glaube ich, ziemlich gut gelungen.
Musik und Buckelwalgesänge in NDR Kultur à la carte, mitgebracht von Fabian Ritter. Wir hörten Canticum Megapterae Theme 7 von der Meeresbiologin, Bioakustikerin und Musikerin Sarah Nixitsch. Und wir sprechen, Fabian Ritter, über die Welt der Wale, über ihr Buch Wir Wale. Und wir haben jetzt schon etliche Aspekte genannt. Es gibt einen nicht roten, sondern blauen Faden in blauer Schrift gedruckte Geschichte in Ihrem Buch. Und zwar zeichnen Sie das Leben eines Grönlandwals nach. Der wird 225 Jahre alt in dem Buch. Und das ist tatsächlich auch so passiert, glaube ich. Also nicht von Anfang an, aber diesen Grönlandwal hat es gegeben. Der wurde untersucht als ältestes Lebewesen aus dem Meer, was wirklich tatsächlich dann wissenschaftlich nach seinem Tod untersucht wurde.
Also es gibt den Nachweis, dass Grönlandwale tatsächlich das langlebigste Säugetier unserer Erde sind. Sie können deutlich über 200 Jahre alt werden. Das ist ein ganz faszinierender Fakt. Und da liegt es nahe, sich zu überlegen, was hat denn ein Grönlandwal, der über 200 Jahre alt wird, in seiner Lebzeit alles erlebt? Ja, also wenn er kurz nach der Französischen Revolution geboren wurde, wo die Welt noch eine andere war, wo Grönlandwale auch schon ziemlich unerbittlich gejagt wurden leider. Aber die Arktis war da noch ein ziemlich unberührter Kontinent. Und der Grönlandwal ist ein rein arktisch verbreiteter Wal. Und was sich dann da so tut mit der Schifffahrt, die um sich greift, die Segelboote werden zu Motorbooten, es wird immer lauter, es wird jetzt letztlich in seinem Lebensabend auch immer wärmer. Also diesen Wandel da aufzuzeichnen, das ist nochmal eine andere Geschichte in der Geschichte sozusagen, ja, die uns natürlich ermahnt, ob unseres eigenen Verhaltens.
Ja, gerade anhand der Zeitmarken, die Sie da setzen, wird einem dann manchmal auch ein bisschen kalt, wenn dann da steht 1851, Herman Melville veröffentlicht Moby Dick.
Und das da war er schon 62.
Genau, und der Grönlandwal war schon 62 und das hat, ja, glaube ich, das Bild auf Wale und Walfang über Jahrzehnte geprägt, dieser Roman. Und auch die industrielle, ja, Verwertung, anders kann man es gar nicht nennen, der Wale, hatte dann im 19. Jahrhundert einen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Ich hatte auch mal gelesen, dass die ganze industrielle Revolution ohne die Verwertung der Bestandteile der Wale gar nicht so vorangeschritten wäre. Also man hat das Fett verwertet, das Öl und die Knochen. Und das war praktisch das Erdöl und das Plastik von damals.
Ja, die Wale haben uns seit jeher, wenn sie gejagt wurden, dabei geholfen, wir selbst zu werden. Aus den Knochen wurden Werkzeuge gemacht, die Kleidung kam für die Inuit von Walen und auch von Robben und die Boote. Also alles, was man zum Leben braucht. Und daraus wurde dann eine Industrie, da ging es dann in erster Linie um das Öl, weil das das Hochwertigste auch war. Natürlich wurde das auch verzehrt, so Margarine gemacht, Lebertran und so weiter, das kennen wir ja auch alles. Aber es wurde auch zu einem Maschinenöl, der dann den Ersten und auch den Zweiten Weltkrieg sozusagen geschmiert hat. Und insofern hat der Walfang ganz viel mit der Entwicklungsgeschichte des modernen Menschen auch zu tun, auf eine höchst tragische Weise für die Wale, weil es ist wahrscheinlich der größte Exodus an Wildtieren, den wir je auf diesem Planeten veranstaltet haben, mit mutmaßlich 3 Millionen Walen, die aktiv gejagt wurden.
Fabian Ritter, Sie sind seit 2003 auch Mitglied im Wissenschaftsausschuss der Internationalen Walfangkommission. Was genau machen Sie da?
Das ist ein Gremium von Wissenschaftlern aus aller Welt, die sich mit vielen verschiedenen Themen beschäftigen. Da geht es natürlich auch um den Walfang und wie man den sozusagen verbessern kann. Oder kommerzieller Walfang ist in den meisten Ländern untersagt. Da gibt es nur noch wenige Ausnahmen. Japan hat jetzt inzwischen die IWC verlassen und ist damit eigenständig, kann aber auch nur noch in eigenen Gewässern Wale jagen. Norwegen hat eine Ausnahmegenehmigung. Island gibt sich auch eine selber. Also die Dimension des Walfangs ist weitaus geringer, als sie früher war. Aber es sterben immer noch einige Tausend im Walfang Wale pro Jahr. Das ist allerdings nichts dagegen, gegenüber den Zahlen, die in Netzen landen oder bei Delfinen auch aktiv gejagt werden. Das ist ein komplett ungereguliertes Geschehen. Und das Wissenschaftskomitee beschäftigt sich mit solchen Fragen, aber inzwischen auch mit ganz vielen Umweltthemen. Der Unterwasserlärm zum Beispiel, der den Walen große Schwierigkeiten macht. Die Fischerei, der Beifang, ganz, ganz großes Problem. Die Verschmutzung, die Anreicherung mit Giften, all das betrifft ja Wale und Delfine als langlebige Tiere, die so unendlich alt werden können, auch in ganz besonderer Art und Weise. Und da versuchen wir eben ja ein bisschen auch gegenzusteuern, Lösungen aufzuzeichnen und Initiativen zu ergreifen, was man künftig besser machen kann.
Sie gerade das Stichwort Unterwasserlärm genannt haben, das ist ja was, das auch in der Geschichte des Grönlandwals, die Sie nachzeichnen, sukzessive zunimmt. Und vielleicht kann man sich das so vorstellen, wir sind ja optische Wesen. Das heißt, das Licht fällt auf Gegenstände und die Augen senden unserem Gehirn Informationen, woraus das Gehirn dann Bilder macht. Unter Wasser ist es so für die Wale und Delfine, die senden Laute aus und die kommen zurück und daraus macht ihr Gehirn wiederum Orientierungspunkte und Bilder vielleicht auch. Also wenn es sehr laut ist im Meer, ist es so wie für uns ein ganz starker Nebel. Wir können uns nicht orientieren. Wir wissen nicht, wo oben und unten ist. Es ist einfach dicht.
Ja, das ist ein guter Vergleich, ne? Der akustische Lebensraum von Walen und Delfinen wird stetig kleiner, dadurch, dass wir so viel Radau machen mit Schiffen, Baustellen und militärischen Aktivitäten, dem ganzen Tourismus und so weiter. Und der Grönlandwal erfährt das relativ spät, weil er eben in einer der bis dato noch einsamsten Gegenden lebt. Aber auch da wird es immer mehr. Besonders hervorzuheben ist die Suche nach Öl und Gas. Da werden Schallkanonen eingesetzt. Die sind wirklich nicht nur schädlich und nervig, sondern tödlich. Und ich vergleiche die Lebenswelt von modernen oder in heutiger Zeit lebenden Delfinen und Walen oft mit Menschen, die an einer vielbefahrenen Straße oder an der Autobahn leben müssen. Das macht chronisch krank, das hat ernstzunehmende Folgen auf unsere Gesundheit und das betrifft Wale und Delfine und wahrscheinlich viele andere Wesen auch. Wale und Delfine sind nun mal aber auf Schall so angewiesen wie kaum andere Meeresorganismen und insofern hat das direkte Konsequenzen für die Kommunikation. Bei den Großwalen unter idealen Bedingungen können Großwale sich über Dutzende, Hunderte, vielleicht sogar über Tausende Kilometer unterhalten oder kommunizieren oder zumindest gegenseitig hören, das ist heute kaum noch irgendwo möglich, weil überall so ein Grundrauschen herrscht. Und insofern ist der Unterwasserlärm, der auf vielen Agenten noch komplett fehlt und gar nicht beachtet wird, eins der gravierendsten Probleme für Wale, Delfine und auch inzwischen für die arktischen Wale wie der Grönlandwal.
Fabian Ritter, wir hören eine weitere Musik. Und zwar ist das ein Lied, das wir, glaube ich, alle kennen, handelt von einem weiteren Bewohner des Meeres, der auch ganz erstaunliche Fähigkeiten hat. Octopus's Garden von Ringo Starr und den Beatles.
Genau. Also wenn ich nicht Delfinforscher geworden wäre, dann wäre ich wahrscheinlich Octopus-Forscher gewesen.
Kann ja noch werden.
Genau. Auch hochintelligente, sehr flexible Wesen und einfach nur tolle Wesen.
I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see an octopus's garden with me. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. I'd like to be under the sea in an octopus's garden in the shade. He'd let us in, knows where we've been in his octopus's garden in the shade. I'd ask my friends to come and see an octopus's garden with me. I'd like to be under the sea in an octopus's garden by the shade.
Superb.
NDR Kultur à la carte, Octopus's Garden, komponiert von Richard Starkey, auch bekannt unter dem Namen Ringo Starr. Und die Beatles waren das, mitgebracht hat uns die Musik Fabian Ritter. Und Sie haben gerade gesagt, wenn Sie nicht Walforscher geworden wären, dann hätten Sie sich noch eingehender mit den Oktopoden befasst. Mhm. Aber das ist eine Spezies, die tatsächlich in ihrer ganzen Eigenart dem Leben der Wale und auch den Verbindungen, die es zwischen Walen und uns Menschen gibt, diametral entgegensteht. Mhm. Denn die hat zum Beispiel keine Erwachsenen, von denen sie lernen kann. Mhm.
Ja, kleine Kraken sind komplett auf sich selbst gestellt, müssen alles, was sie lernen müssen, sozusagen von Null anfangen. Und gleichzeitig, so fremd uns das ist und so eigenartig, es hat ganz viel mit Intelligenz zu tun. Es sind unter den Mollusken, also da gehören ja auch die Schnecken und die Muscheln mit rein, von denen man jetzt nicht so viel Komplexität erwartet. Also die Flexibilität ist da und die Intelligenz. Und das sind beides ganz charakteristische Eigenschaften, die man mitbringen muss, um erfolgreich zu sein. Mhm. Und das gilt wiederum für Wale und Delfine, genauso wie für Menschen und andere Wesen.
Wir sprechen immer von Walen und Delfinen. Das ist eine Gruppe, und zwar unterscheidet man die Zahnwale und die Bartenwale, richtig?
Genau. Delfine und Wale gehören alle zu den Waltieren und alle Delfine gehören zu den Zahnwalen. Da gehört allerdings auch der Pottwal rein, der ist ein Riese, also das ist ein Großwal, aber eben der größte Zahnwal. Das sind Jäger, die einzelne Beute verfolgen und verspeisen, also Kalmare, Tintenfische, Fische vor allem. Und die Bartenwale haben ein komplett anderes Ernährungssystem, nämlich mit diesem Riesenmaul ganz viel Wasser zu verschlucken, mit der Beute drin, kleine Fische, Krill, Krebse, so Zooplankton, und das Wasser wieder rauszudrücken mit der Zunge durch die Barten, die eben als ein gigantisches Sieb funktionieren. Also so gesehen könnte man sagen, die größten Wale ernähren sich fast den kleinsten Organismen, sind dabei aber auch sehr effektiv. Und wissen natürlich auch genau, wo sie hinschwimmen. Die machen nicht einfach nur das Maul auf und schwimmen irgendwo, sondern die wissen genau, bevor sie das tun, weil das auch ein energiekostender Vorgang ist, in welche Gegend man muss, wo da der Krill am dichtesten ist. Und genau die Schwärme suchen sie sich dann aus. Das können sie wahrscheinlich am Geschmack, an Temperatur, an Strömung, an Schichtungen alles feststellen. So eine synergistische Wahrnehmung, die ihnen dann hilft, genau den Spot in einem riesigen Meer zu finden, der ihnen dann am meisten Nahrung bietet.
Wenn wir hören und erleben und erfahren, dass Wale und Delfine intelligent sind, soziale Wesen sind, aufeinander aufpassen, auch auf Menschen aufpassen, wenn die in Not geraten im Wasser, und dann sagt, okay, die sind sozial, wir sind soziale Wesen, dann stellt sich einem ab einem gewissen Punkt die Frage, wie gelingt es uns, dieses Gefühl fürs soziale Miteinander so weit wegzuschieben, dass wir in industriellem Maßstab über Jahrzehnte lang diese Wesen einfach abgeschlachtet haben.
Ja, das ist der Punkt, ne, wo wir uns nicht nur von der Natur so weit entfernt haben, dass wir sie nur noch als Rohstofflager betrachten. Bei Fischen und auch bei Walen wird ganz oft von Beständen gesprochen. Das benutzt heute jeder, diesen Begriff. Und ich halte den für komplett falsch, weil er eben zum Ausdruck bringt, dass wir denken, dass die sind für uns gemacht. Da gibt es natürliche Populationen, ich sage jetzt ganz bewusst nicht Bestände, von denen wir glauben, die sind für uns da. Und da können wir uns dran bedienen. Und diese Entfernung von der Natur, diesen Graben aufzumachen, ne, zwischen Mensch und Natur, zwischen Kultur und Natur, das ist eine künstliche Trennung. Und das zu überwinden, wir sind uns selber fremd geworden. Und wie können wir denn da das Mitgefühl kultivieren und so zur Handlungsmaxime auch machen, dass wir andere Lebewesen, und da ziehe ich jetzt die gesamte Lebenswelt des Planeten ein, in Ruhe lassen, beziehungsweise eben nicht mehr nur aus Nutzungsgedanken betrachten, sondern als das, was es ist, nämlich ein Netzwerk, ein gigantisches Ganzes, was uns trägt. Und wir sind da nicht dem gegenüber und beobachten das, sondern wir sind integraler Teil. Und auf ziemlich bittere Art und Weise zeigt uns der Klimawandel gerade, was da passiert an Konsequenzen, oder auch die Fischerei, dass das alles auf uns zurückfällt. Ne? Auch das Plastik, was wir in die Meere schmeißen, landet inzwischen wieder durch die Fische auf unserem Teller. Also deutlicher kann man die Zirkularität nicht vor Augen zu bekommen. Und es ist für uns als Menschheit, als Gesellschaften und auch als Individuen daran, wieder sich zu besinnen auf das, worauf es im Leben ankommt, und Respekt und Demut zu zeigen und entsprechend zu handeln. Und das heißt eben an vielen Stellen zurückzutreten, den Konsum einzuschränken, achtsamer zu sein gegenüber sich selber und gegenüber der Mitwelt und den Meeren. Und den Individualismus und den Egozentrismus, würde man sagen, abzulegen. Unser wichtigstes Körperteil ist nicht der Ellenbogen.
Wo Sie gerade den Klimawandel erwähnt haben, Fabian Ritter, es findet ja bis heute die UN-Klimakonferenz statt im brasilianischen Belém, die 30. Ist es. Haben Sie da Hoffnungen, verbinden Sie noch Hoffnung mit dieser Art der Zusammenkunft?
Das schon, allerdings verknüpfe ich meine Hoffnung nicht mehr mit internationalen Klimakonferenzen. Also ich glaube, da können wir uns die Lösungen nicht erwarten. Der Wandel, den wir brauchen, der findet, glaube ich, auf anderen Ebenen statt. Auf Ebenen, die wir häufig nicht beachten oder beobachten und wo es uns nicht so klar ist. Aber auch da gilt es, den Fokus einfach anders zu setzen und mal die alltäglichen Nachrichten wegzulassen. Das ist auch gut für die Gesundheit übrigens, gibt es auch Studien zu. Und ich glaube, dass man könnte sagen, das Erwachen der Menschheit findet längst statt in ganz vielen Dingen, Projekten und Initiativen, die aber eben nicht als Headliner enden, sondern in klein-klein Grassroots-Organisationen, viel auch mit Initiativen für Kinder. Jane Goodall, ein großes Vorbild von mir und von vielen von uns, ein perfektes Beispiel dafür. Und das ist die Art von Hoffnung, die auch weiterträgt, beziehungsweise da sehe ich, dass so viel auch jetzt schon passiert. Wir sind möglicherweise schon in einer Revolution zu einem neuen Bewusstsein oder einer neuen Welt mittendrin, aber sehen es noch nicht. Das war übrigens ganz ähnlich mit der industriellen Revolution. Die hat zu dem Zeitpunkt auch keiner so genannt. Das war nur in der Rückschau dann nachher klar, dass da so viel passierte und ein kompletter Wandel passierte. Und ich glaube, wir sind da inzwischen mittendrin und im Moment sieht es noch ziemlich schaurig und düster und beängstigend aus. Aber Geburtsvorgänge sind halt auch schwierig und manchmal langwierig.
Fabian Ritter, wir hören eine letzte Musik, die Sie uns mitgebracht haben von Marius Müller-Westernhagen. Lass uns leben. Warum dieser Titel?
Ja, spricht auch so für sich selber. Ich habe ja Stücke nur rausgesucht, die einen gewissen Tiefgang haben. Und die Melodie hat mich von Anfang an fasziniert von diesem Song. Und der Text, wenn man da tief reinfühlt, dann ist da einfach auch eine ganz, ganz große Wahrheit drin.
Reden wieder mal vom Krieg, träumen wieder mal vom Sieg, schwärmen von vergangener Zeit. Was soll's, ich liebe? Rock'n'Roll stirbt wieder mal, wir sind wieder hart wie Stahl. Die Familie ist gesund. Was soll's, ich liebe, ja, ich liebe und ich liebe immer mehr. Was soll's, ich liebe, ja, ich liebe, das Leben ist gar nicht so schwer. Und jetzt hab ich dich getroffen, du bist drin in meinem Kopf. Ich hab mich heute Nacht besoffen, weil ich dich liebe. Weil ich dich liebe, weil ich dich liebe, weil ich dich liebe immer mehr. Weil ich dich liebe, weil ich dich liebe, zu lieben ist gar nicht so schwer. Bitte sei doch nicht gekränkt, dass ich mir nicht mein Hirn verrenk. Was nun morgen wird aus uns, scheißegal, komm, lass uns leben, lass uns leben. Lass uns leben, immer mehr. Komm, lass uns leben, lass uns leben. Das Leben ist gar nicht so schwer. Komm,
MDR Kultur à la carte. Lass uns leben von Marius Müller-Westernhagen war das. Und mitgebracht hat uns diese Musik unser heutiger Gast, der Meeresbiologe und Walforscher und Autor Fabian Ritter. Fabian Ritter, Sie sind auch aktiv als jemand, der Walbeobachtungen anbietet auf La Gomera, schon eine ganze Zeit schon.
Ja.
Und das sind aber natürlich solche Walbeobachtungen, die den Abstand wahren, die den Respekt wahren. Also eine ganz wichtige Schnittstelle zwischen Mensch und Wal, denn was wir kennenlernen, können wir vielleicht weniger leichtfertig beiseite schieben. Was genau machen Sie da? Was sind das für Boote, für Gruppen, für Erlebnisse?
Ja, also die Touren zu den Walen und Delfinen bieten wir nicht selber an. Ich habe einen Verein gegründet vor gut 25 Jahren, Meer e.V., der sich für die Erforschung und den Walschutz und Delfinschutz einsetzt. Und wir arbeiten auf La Gomera, auf den Kanarischen Inseln, mit einem Anbieter zusammen für Whale-Watching-Touren, der eben genau die Philosophie verfolgt, die wir auch sozusagen kultivieren wollen, nämlich einen sanften Ansatz oder einen respektvollen. Die Wale und Delfine nicht zu stören, ihnen den Raum zu lassen, sie nicht zu verfolgen, vor allem auch Forschung zu integrieren auf den Whale-Watching-Booten und im besten Sinne das Miteinander von Walen und Delfinen kultivieren. Und zwar in einer Art und Weise, wo wir uns mehr auf die Wale und Delfine einstellen, als dass sie sich auf uns einstellen müssen. Das ist eine wichtige Herangehensweise. Und natürlich darüber zu informieren, welche Gefahren die ausgesetzt sind. Und wir machen das in verschiedenen Formaten, dass wir Menschen auch einladen zu uns. Das sind einerseits Kurse, wo man so in die Wissenschaft reinschnuppern kann. Da wird es dann sehr fachlich auch. Da werden Daten erhoben und kleine Lehrgänge könnte man das nennen. Und jetzt fürs nächste Frühjahr haben wir zum ersten Mal eine, ich nenne es mal Erlebnisreise zum Buch, zum Wir-Wale-Buch konzipiert. Und da geht es dann darum, eben mit uns gemeinsam rauszufahren, möglichst viele Wale und Delfine zu erleben, wobei das deren Entscheidung ist, was dann sozusagen passiert. Und dann zu gucken, was macht das mit uns? Ne? Auf der rationalen Ebene, aber eben vor allem auch auf der emotionalen Ebene. Und ich kann aus mehreren Jahrzehnten Erfahrung oder können wir darüber sprechen, dass Wale und Delfine lassen den Menschen nicht kalt, sondern sie berühren ihn. Und diese Berührung A zuzulassen und B zu reflektieren, darum geht es dann auch, ne? da reinzuspüren und sich auch klarzumachen, was geht auf deren Seite, auf der Seite der Wale und Delfine vor sich und wie können wir uns da annähern im Sinne eines harmonischen Miteinanders. Und ja, das ist ein alternativer Ansatz, aber auch einer, den ich glaube, dass es den in dieser Zeit ganz besonders braucht.
Das ist ein schönes Schlusswort. Fabian Ritter, vielen Dank für das Gespräch.
Hat mich sehr gefreut, heute dabei zu sein. Vielen Dank.
Und das war NDR Kultur à la carte. Heute mit dem Meeresbiologen, Walforscher und Autor Fabian Ritter. Das so ungewöhnliche wie eindrückliche Buch, über das wir in dieser Stunde gesprochen haben, heißt Wir Wale, die Welt der Meeressäuger durch ihre Augen und ist im Penguin Verlag erschienen. Am Mikrofon verabschiedet sich für diese Stunde Martina Kothe.